der ist nicht dominant und will jeden anderen Hund mal die Meinung geigen, du bist hier in meinem Revier. Es hat eine Funktion. Und da müssen wir einfach hinschauen. Wir müssen gucken, was passiert vorher, was passiert nachher und was verändert sich in der Umwelt dieses Hundes, wenn er das macht. Da muss es ja irgendwo einen Faktor geben. Ich habe eben schon gesagt, alles, was Hunde machen, lohnt sich für die. Hunde wollen immer alles richtig machen. Aber für die ist es ja richtig, wenn die Funktion dessen, was sie da machen, wenn es aufgeht.
Hey, du da draußen. Willkommen bei Pawship, dem Podcast, der die Beziehung zwischen dir und deinem vierbeinigen Freund feiert. Ich bin Jessie, ausgebildete Tierverhaltensberaterin und deine Begleitung auf dieser Reise. Hier bei Pawship dreht sich alles um die Bindung, die wir mit unseren Hunden teilen. Wir sprechen über Training, Verhalten, Gesundheit und alles, was dazwischen liegt. Aber vor allem feiern wir die Freundschaft, die Pawship, die uns mit unseren Hunden verbindet. Also schnapp dir eine Tasse Kaffee oder Tee, setz dich mit deinem Fellfreund hin und lass uns loslegen.
So, da bin ich wieder. Nächste Folge, neues Glück. Heute möchte ich ein bisschen quatschen über etwas, was mich gerade so in der Hundewelt, in der Hundebubble ein bisschen schockiert, frustriert. Und zwar ist das, wie soll ich es nennen? Methodenbashing vielleicht? Ja, es gibt ja, wie du wahrscheinlich auch schon mitbekommen hast, so mehrere Lager, was Hundetraining angeht, was den Umgang mit Hunden angeht. Und wenn du auf meinem Podcast gelandet bist oder mit mir zusammenarbeitest, dann weißt du, dass ich halt wirklich sehr gerne wohlwollend mit Hund und Mensch umgehe, dass ich immer schaue, dass die Lernumgebung so ist, dass alle Beteiligten gut arbeiten und lernen können und dass auch alles berücksichtigt wird. Ich bin halt der Meinung, ich bin der Meinung, dass das faires Training keine Methode ist. Es ist eine Lebenseinstellung. Es ist einfach eine Lebenseinstellung auch, wie gehe ich mit Mitmenschen um? Da fängt es ja schon an. Also wie gehe ich mit Mitmenschen um? Bin ich wertschätzend? Versuche ich, die Lage des anderen zu verstehen? Natürlich ohne mich dann ständig in allem zu verrennen. Das ist klar. Ne? Ich kann nicht die ganze Welt retten. Aber dennoch ist es halt ja wichtig zu schauen, kann ich mich reinversetzen? Was sind Hintergründe? Und faires Training, fairer Umgang mit Mensch und Hund oder Mensch und Tier generell ist für mich keine Methode. Und es ist ja nun mal auch mal so, dass es inzwischen genügend Wissen, gestützt durch Studien an Hunden gibt, die belegen, dass positives Hundetraining, also da muss man ja auch wieder gucken, ne, positives Hundetraining wird ja von andersdenkenden TrainerInnen ja immer sehr belächelt, weil wir ja angeblich Probleme wegkraulen, weil wir Hunde eskalieren lassen, weil wir keine Grenzen setzen. Also mit wir meine ich jetzt Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich fair mit Hunden arbeiten und die Methode positive Verstärkung nutzen. Ich möchte da jetzt erstmal gerade reingrätschen, was ist positives Training überhaupt? Und da einfach mal auch dieses Vorurteil rauszunehmen oder das Ganze zu widerlegen, was so kursiert, dass die Positivler, so werden wir jetzt gerne genannt, dass wir einfach immer die Hunde gewähren lassen und der Hund darf alles selber entscheiden. Es gibt keine Grenzen, quasi mehr wie so laissez-faire oder was auch immer, ist es aber ja gar nicht. Ein positives Hundetraining bedeutet einfach nur, dass wir im Training gucken, dass wir die besten Lernumstände haben. Das heißt, wir lernen nicht im Notfall oder in der Situation für diese Situation. Wenn man mal an uns Menschen selber denkt, wissen wir wohl ziemlich genau, dass wir in einem Stressmoment oder in einer Situation, die beängstigend ist, die uns unsicher macht und so weiter, dass wir in dieser Situation im Ausnahmezustand sind, das Hirn, dass da nicht wirklich viel mit Lernen ist, nicht viel mit Umsetzen von dem, ne? Dass wir Strategien, also ganz viele Menschen, die Psychotherapie haben, die lernen Strategien mit Panikattacken, Angstattacken und so weiter umzugehen, das dauert und das ist bei Hunden ähnlich, egal worum es geht. Man lernt in der Therapie Strategien, um vielleicht Angst, also wenn man aufkeimende Angst- und Panikattacken spürt, sie gar nicht so hochfahren zu lassen, dass ich gar nicht erst in die Bredouille komme, in dieser Attacke zu hängen. Wenn man in der Attacke einmal hängt, ist es total schwierig, auch für uns Menschen da wieder rauszukommen. Und in diesen Situationen wird ja auch gar nicht gearbeitet. Ähnlich ist es halt im positiven Hundetraining. Das heißt, wir schauen einfach, dass es die beste Lernatmosphäre gibt, nicht im Notfall einfach dann und dann Knie reinrammen und mal keine Ahnung was, ein Leinenruck etc. pp. Der Hund lernt dabei einfach nichts. Wir schauen einfach, dass wir im Vorfeld schon alternative Verhaltensformen aufbauen, die wir so weit festigen, dass der Hund von alleine, weil sie ihm halt immer wieder und immer wieder gut getan haben, in solchen Situationen abrufen können. Das heißt, der Hund, genau wie wir Menschen, bekommt Strategien an die Pfote, wie er vielleicht auch gar nicht erst in diese Situationen kommt oder gar nicht so sich reinsteigert, wie es vorher gewesen ist, vor dem Training, dass quasi diese Kurve, diese Erregungskurve einfach abgeflacht wird. Und positives Training heißt nicht, dass es keine Grenzen gibt. Selbstverständlich werden die gesetzt. Es gibt kein Zusammenleben auf dieser Welt, wo es keine Grenzen gibt. Die muss es geben. Es muss Regeln geben im Zusammenleben. Es muss Grenzen geben im Zusammenleben, denn ohne funktioniert es nicht. Also eine Grenze ist ja schon allein da erreicht, wo ich wen anderes beeinträchtige seine Freiheiten ankratze und so weiter oder seine Bedürfnisse und das muss es geben. Das gibt es in der Partnerschaft, das gibt es mit Kindern, Eltern, Kindern, das gibt es mit allen. Da gibt es Grenzen und Regeln, Umgangsformen. Sagen wir einfach mal, Umgangsformen gibt es. Und die gibt es auch im Hund, natürlich, auch im positiven Training. Es ist nur ein Unterschied, ob ich, also ich glaube, der größte Unterschied ist einfach, jetzt bei Menschen, die bedürfnisorientiert, die positiv, fair mit ihrem Hund umgehen wollen, das auch tun, dass diese Menschen ihre Hunde anders sehen. Ich möchte damit nicht sagen, dass die Menschen, die anders trainieren, das nicht tun, die lieben ihre Hunde auch. Das steht außer Frage. Also ich glaube nicht, dass sie sagen, oh, ich habe einen Hund, ich hasse den. Die gibt es wahrscheinlich auch. Aber ich würde jetzt niemals nie nicht sagen, dass die Menschen, die halt mit Leinenruck trainieren, die ihre Hunde schubsen, kneifen, dass die ihre Hunde nicht lieben. Die haben nur, glaube ich, grundsätzlich eine andere Einstellung zum Wesenhund. Ich bin der Meinung, dass ein Hund ein Lebewesen ist, mit eigenen Bedürfnissen, mit Gefühlen. Das ist nachgewiesen, Hunde fühlen ähnlich wie wir, wenn nicht sogar genauso. Die haben Angst, die haben Trauer, die haben Wut, Frust. Es gibt die ganze Palette, genau wie bei uns. Das heißt, sie sind fühlende Wesen. Sie sind nicht irgendwie, Befehlsempfänger, die einfach nur Ja und Amen sagen. Sie sind fühlende Wesen mit Emotionen, wie wir sie haben. Und ich glaube, wir wissen alle, wie schnell mal Emotionen mit einem durchgehen können oder wie schnell Emotionen überhand nehmen können, Ängste, Unsicherheiten etc. pp., wenn wir uns mal in die eigene Nase packen. Und das ist halt das, wir sehen diese Dinge, glaube ich, einfach viel eher wohlwollend. Das heißt, wir gucken uns immer an, warum macht der Hund das? Es gibt immer eine Ursache dafür. Wir machen Verhaltensanalysen und ich habe ganz oft schon Teams gehabt, die kamen von der üblichen, von der althergebrachten Trainingsweise oder Ansicht von Hundetraining, weil Methoden, ich finde, das sind ja keine Methoden, das fängt an wirklich bei Lebenseinstellungen zu anderen Lebewesen. Das ist für mich nicht Methodik, es ist Lebenseinstellung. Und ich habe ganz viele Teams, die kamen dann von anderen Trainer, KollegInnen, die da halt andere Philosophien fahren. Und da wurde dem Hund einfach irgendeine Etikette aufgedrückt. Der Hund ist dominant. Der Hund verarscht dich. Es wird dann auch direkt quasi dem Menschen schon ein Stempel aufgedrückt. Er sei unfähig, den Hund zu führen. Ganz oft habe ich auch schon gehört, der Mensch hätte eigentlich gar keinen Hund haben dürfen. Der Hund hat keinen Respekt. Also werden immer direkt so Fähnchen mit so Etiketten an den Hund geklebt. Es wird aber nie mal drüber gesprochen, was macht der Hund eigentlich und warum macht er das? Ja, er macht das, weil er dominant ist. Es gibt so ein paar Etiketten, die ganz oft auf diesen Hunden kleben, die dann kommen. Der ist dominant. der ist eigensinnig, der ist, wie heißt das andere Wort nochmal, was ganz oft und gerne genutzt wird? Der ist zu eigenständig, der ist ursprünglich und da denke ich mir auch mal, ja, aber jeder Hund lernt trotzdem. Es ist ein Säugetiergehirn, wir können uns im Grunde angucken, wie wir lernen, wie unsere Kinder lernen und genauso ähnlich lernen die Hunde auch. Alles, was Spaß macht, wird mehr gemacht, alles, was doof ist, wird halt nicht so gerne gemacht und deswegen machen wir in Anführungsstrichen, also alle Kolleginnen und Kollegen, die sich darauf, ja, berufen, fair mit dem Tier zu arbeiten und wirklich bedürfnisorientiert zu schauen, was ist das Problem, Ursachen zu suchen. Wir machen eine Verhaltensanalyse. Wir machen eine funktionale Verhaltensanalyse. Wir gucken uns an, welche Funktion hat dieses Verhalten, was der Hund zeigt. Und das eine Funktion ist nicht Dominanz. Eine Funktion ist, kann sein, dass er eine Ressource schützen möchte, aber dann ist der Hund nicht dominant. Er möchte eine wichtige Ressource schützen, zum Beispiel sowas. Oder ein Hund, ich nehme jetzt einfach mal das, womit die meisten meiner Kundinnen und Kunden Probleme haben, Hundebegegnungen zum Beispiel. Welche Funktion hat es, dass dieser Hund nach vorne geht in die Leine? Also einfach mal zu schauen, der Hund springt in die Leine, kläfft den anderen Hund an, rastet vollkommen aus. Was ist die Funktion dieses Verhaltens? Der ist nicht dominant und will jeden anderen Hund, weil die Meinung geigen, du bist hier in meinem Revier. Es hat eine Funktion. Und da müssen wir einfach hinschauen. Wir müssen gucken, was passiert vorher, was passiert nachher und was verändert sich in der Umwelt dieses Hundes, wenn er das macht. Da muss es ja irgendwo einen Faktor geben. Ich habe eben schon gesagt, alles, was Hunde machen, lohnt sich für die. Hunde wollen immer alles richtig machen. Aber für die ist es ja richtig, wenn die Funktion dessen, was sie da machen, wenn es aufgeht. Wenn ich einen Hund habe, der Angst vor anderen Hunden hat, weil er vielleicht mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat, ist überrannt worden, es hat wehgetan, ist gebissen worden, was weiß ich was, ist auf Artgenossen ja nicht mehr so gut zu sprechen. So. Kommt vor, kommt oft vor. Dann hat dieses Verhalten doch die Funktion, den anderen auf Distanz zu halten. Das hat doch mit nichts mit Dominanz zu tun. Der Hund ist doch hochgradig ängstlich in diesen Situationen und bellt und kläfft und macht den Zampano, damit der andere denkt, ich gehe da mal besser. Und das hat die Funktion, diesen Hund auf Distanz zu halten und das funktioniert. Also, weil es funktioniert, wird dieser Hund es immer und immer wieder zeigen und vielleicht immer früher, immer vehementer, immer ja, stärker, weil es funktioniert. Und da kann man doch nicht sagen, der ist dominant. Nein, dieser eine Hund, und das ist genau das, was uns so wichtig ist. Wir sehen Hunde genauso wie uns Menschen als Individuen. Wir haben alle unterschiedliche Gründe und Funktionen, warum wir etwas machen. Kein Mensch ist wie der andere, kein Kind ist wie das andere, kein Hund ist wie der andere, kein Pferd, kein, egal was, you name it. Wir müssen für jeden Hund als Individuum und auch nicht rassespezifisch, das ist rassespezifisch, höre ich auch ganz oft. Der, weiß ich nicht, der Akita Inu ist rassespezifisch, sehr starkköpfig, sehr eigenwillig, sehr freiheitsliebend. Das habe ich schon ganz oft gehört. Ja, es gibt gewisse Charaktereigenschaften, die korrelieren so ein bisschen mit der Rasse. Okay, aber die sind dafür auch gezüchtet. Es heißt aber nicht, dass wir denen deswegen auf jedes Verhalten eine Etikette aufkleben können. Ja, den kann man positiv nicht trainieren, weil er ist sehr, sehr eigenständig. Das interessiert den nicht. Doch, es gibt auch Mittel und Wege, diese Hunde bedürfnisorientiert zu trainieren. Aber dieser eine Hund hat ja vielleicht andere Bedürfnisse als andere Hunde. Und das gilt es rauszufinden. Und das ist das im Grunde, wofür positives Training steht. Es steht nicht dafür auch, weißt du, mach, was du willst, du hast deine Bedürfnisse gar nicht voll verstehen, pinkel halt mal die Couch an, mach den Türrahmen kaputt. Das ist totaler Quatsch. Darum geht es gar nicht. Darum geht es im positiven Training null. Also ganz ehrlich, mein Hund ist von klein auf so erzogen worden und der ist überall gern gesehen, der ist super höflich. Alle sagen immer mega erzogen. Also ganz ehrlich, wenn der keine Regeln und Grenzen kennen würde, dann ja, dann wäre ich, glaube ich, verloren. Es ist wichtig. Und was auch wichtig ist, ist zu wissen, dass positives Training im Grunde eigentlich nur heißt, dass wir, also du hast es vielleicht schon mal gesehen, dieses diese Schemata über die Lerntheorie, dass es verschiedene Lernquadranten gibt und also vier verschiedene und eine davon ist positive Strafe. Positiv heißt jetzt nicht, dass sie schön ist, sondern es ist mathematisch zu sehen. Das heißt, positive Strafe heißt plus hinzugefügt. Also es wird dem Hund etwas, dem ganzen Training hinzugefügt, was der Hund unangenehm findet. Und Strafe meint jetzt hier nicht, dass die alle getreten werden und alle geschubst und auf den Rücken gelegt und so. Also die ganzen üblen Sachen gibt es natürlich auch zuhauf leider. Ne? Aber es bedeutet eigentlich nur, dafür muss man halt einfach wissen, dass Strafe, das was Strafe ist, das definiert ja jedes Individuum selbst. Also was für mich jetzt strafend wirkt, was ich jetzt total doof finde und strafend oder beängstigend oder sonst irgendwas, findet mein Tischnachbar, der neben mir sitzt irgendwo, vielleicht gar nicht so schlimm. Ne? Also das ist halt auch eine Sache, die total individuell ist und auch der Empfänger quasi, also der jeweilige Hund, der jeweilige Mensch entscheidet für sich, war das für mich jetzt eine Strafe oder nicht. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass ich nicht sagen kann, dem Horst jetzt einen auf die Mütze. Also ich habe es, glaube ich, in einem der anderen Podcast-Folgen schon mal gesagt, der vorherigen, dass ich eine Dame kenne bei meinen Eltern im Wald, die schon seit, wie alt ist der Hund jetzt, ich weiß es nicht mehr, von Beginn an hat er Probleme mit anderen Hunden und pöbelt. Es wird aber nicht mal geguckt, warum. Nein, seit Jahren rennt diese Dame mit einer Wasserflasche durch die Gegend. Man muss dazu sagen, ich glaube, es ist ein Pudel oder ein Golden Doodle, ich weiß es nicht, also irgendwas Lockiges. Auf jeden Fall läuft sie schon von Beginn an mit diesem Hund durch den Wald und begießt ihn alle paar Meter mit Wasser. So, jetzt überlegen wir nochmal, was ich gerade gesagt habe. Eine Strafe, das ist, entscheidet jeder Hund selber, was eine Strafe ist. Für meinen Hund wäre das der Weltuntergang. Der hasst Wasser von oben. Also generell ist er jetzt auch nicht der Schwimmer, aber das fände er ganz schlimm und er ist auch ein sehr, 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 sehr großes Sensibelchen. Ich glaube, dem brauche ich nur einmal Wasser, dann hat er Zeit seines Lebens Panik. Würde alles mit verknüpfen, was drumherum ist. Ich hätte echt hier ein Häufchen Elend sitzen. So. Für den ist das eine Strafe. Und wenn wir nochmal kurz einen Exkurs nehmen, was bedeutet Strafe? Strafe bedeutet einfach, dass es ein Verhalten, also dass die Wahrscheinlichkeit geringer werden lässt, dass etwa ein Verhalten, das ich nicht haben will, nochmal auftritt. Das heißt, wenn eine Strafe wirklich funktioniert, im Sinne des Trainings, dann müsste es auch relativ schnell so sein, dass der Hund dieses Verhalten nicht mehr zeigt, was ich strafe. Das heißt, der Hund pöbelt, ich gieße Wasser drüber und der Hund sagt, ach du Scheiße, okay, ich lasse das. Aber nicht, weil er verstanden hat, dass er es nicht machen muss, weil er neue Strategien hat, sondern weil er einfach Schiss hat, es kommt wieder Wasser. Das heißt, die Angst ist weiterhin da oder die Unsicherheit oder egal, die Ursache, die dafür dahinter steht, die ist noch da und brodelt weiter in diesem Hund. Der gibt nur klein bei. Er gibt auf. Also es ist kein Training, es ist Unterdrückung. So, also der ganzen Ursache. Wir müssen dann wahrscheinlich uns auch noch nicht drüber unterhalten. Das ist wahrscheinlich dann auch allen klar, dass das, was da brodelt, auch irgendwann mal explodieren kann und dann egal wie rauskommen kann. Das ist ja auch ganz individuell, ne? Wie bei uns Menschen, wie so unterdrückte Sachen dann irgendwann mal ins Tageslicht kommen. Das kann woanders rauskommen. Das kann auf einmal explodieren. Der wird total aggressiv und rastet mal voll aus. Es kann alles sein. Kann auch sein, dass der Hund in die erlernte Hilflosigkeit fällt und quasi, ja, total gefühlsstumm neben einem herläuft. Und das sind oft dann die Hunde, wo dann gesagt wird, ach, der hört aber schön, der rennt aber so schön und guckt immer nach seiner Bezugsperson. Ja, das sind oft dann Hunde. Nicht immer, um Gottes Willen, bitte nicht alle angesprochen fühlen, aber es ist ganz oft, wenn ich mir die angucke, weiß ich genau, okay, der macht das auch nur, weil er sich nicht traut, irgendwas falsch zu machen. Aber das ist halt im Grunde Strafe. Wenn eine Strafe wirklich funktioniert und als Strafe bei dem Individuum ankommt, bei diesem individuellen Hund, dann müsstest du quasi, wenn du das mit deinem Hund machst, sehen, dass dieses Verhalten, das du strafst, ich sag jetzt mal pöbeln an der Leine, nicht mehr auftritt. So, aber wenn wir uns das mal an die Nase packen oder alle, die das mal ausprobiert haben, viele davon werden gemerkt haben, dass die Hunde trotzdem noch pöbeln. So, dass es entweder auch noch schlimmer wird, weil der Hund dann gelernt hat, oh, immer wenn ein Hund kommt, werde ich nass gespritzt, ich hasse das, geh weg, geh weg, geh weg. So, das heißt, die pöbeln immer früher, immer intensiver, immer aggressiver. So, dementsprechend ist es ja nach der Lerntheorie, nach der Definition gar keine Strafe für diesen Hund. Und alles, was keine Strafe ist in der Lerntheorie, ist Gewalt. Ist einfach nur überhebliche Gewalt. Malträtieren, sag ich jetzt einfach mal. Ärgern den Hund. Also wenn ich jetzt Hundeleben lang mit meinem Hund durch den Wald gehe und kipp dem alle paar Meter Wasser über den Kopf, weil er irgendwen anbellt, ist das für den keine Strafe. Das ist, ja, Gewalt. In dem Sinne, ne? Und ich habe ihn nicht getreten, aber es ist psychische Gewalt einfach. Und das sind so Sachen, die wir nicht nutzen. Wir, sage ich einfach, Trainer, Kolleginnen und Kollegen, die Positivler, ich nehme jetzt einfach mal dieses Wort, was immer ganz lächerlich in den Dreck gezogen wird, sage ich jetzt mal ganz platt. Wir Positivler, also von den 4 Lernquadranten, die es gibt, nutzen wir auf gar keinen Fall positive Strafe. Also positiv, ne, im Sinne von Plus, hinzufügen, zufügen. Und da ist es halt ganz wichtig zu wissen, dass positive Strafe alles Mögliche sein kann. Das entscheidet der Hund. So. Positive Strafe, also es gibt natürlich Strafen im Alltag, die passieren. So, also jetzt im Sinne der Lerntheorie. Wenn du deinem Hund auf den Fuß latschst und es ihm richtig wehtut und da ist eine spezielle Situation gewesen und der verknüpft es damit, dann wirst du merken, dass der relativ schnell dann den Schwanz einzieht beim nächsten Mal, wenn diese Situation auftritt erstmal. Weil der erwartet, dass du ihm wieder am Fuß latschst. Also diese Verknüpfung einfach. So. Und im Sinne der Lerntheorie ist das natürlich auch eine Strafe, obwohl es blöd gelaufen ist. Nur mir geht es hier nicht darum, dass im Alltag mal was passieren kann. Was Dummes passieren kann, das passiert uns allen, dass ich die Tür aufmache und hau die meinem Hund versehentlich auf den Dätz, weil ich nicht wusste, dass er dahinter steht oder hinter mir oder was auch immer. Oder ich gehe rückwärts und trete ihm auf den Fuß. Ist scheiße. Aber shit happens. Unser Leben ist nicht perfekt. Es geht mir dabei darum, dass wir unseren Hunden nicht bewusst und extra, weil wir denken, das sind Arschlöcher, die uns verarschen wollen, das ist ja so eine Denkweise, die andere Trainingsphilosophie, Methode in Anführungsstrichen, ja, den Hunden überstülpt. Die meisten Hunde sind im Grunde Arschkrampen, wenn ich das mal so platt sagen darf, die uns nur verarschen wollen, die Weltherrschaft immer und dann dies und jenes und bla. Ich kann damit nicht mehr, das geht nicht mehr. Weil es so ein Quatsch ist. Das wäre so, als würde ich rausgehen vor die Tür und würde jedem Mitmenschen einfach mal vorwerfen, er wäre ja mal die Ober-Oberkrampe, Arschkrampe und der will sowieso jeden nur ans Bein pinkeln. Ist Quatsch. Jeder von uns hat sein Schicksal, jeder von uns hat seine Lernerfahrung, das kommt halt alles dazu. Wir sind anders aufgezogen worden, anders erzogen worden. Wir haben andere Sachen erlebt, wir haben andere Erfahrungen gemacht und das prägt uns. Und das sind so Dinge, wenn ich doch einen Hund bei mir aufnehme, dann möchte ich doch Ursachen rausfinden und ihm helfen, diese Ursachen zu beheben. Oder sie zu, nicht zu ertragen, ist das falsche Wort, aber mit ihnen arbeiten zu können und nicht zu sagen, oh, mein Hund bellt eine Runde an, der ist total dominant, das ist voll das Arschloch, der kriegt jetzt erstmal einen auf die Mütze. Das wird ihm doch nicht gerecht. Und das ist der Unterschied zwischen uns Positivlern, in Anführungsstrichen, und halt andersdenkenden Kolleginnen und Kollegen. Das kann ja jeder so machen, wie er möchte. Aber ganz ehrlich, was ich nicht mehr hören kann, ist, dass dann gesagt wird, ja, die Hunde, die zum Beispiel im Tierheim sitzen mit Aggressionen, das sind die, die von uns Positivlern trainiert worden sind. Die haben nie Grenzen und Regeln. Witzigerweise gab es da ja mal, ich weiß gar nicht mehr wo, gab es dazu mal einen Artikel, dass das gar nicht stimmt. Dass die meisten dort aus Haltungen sind, wo die keine Sozialisierung erlebt haben, die nichts kennengelernt haben, die von ihren Haltern in dem Moment nicht gut behandelt worden sind. Und das wundert doch nicht. Also da werde ich auch aggro. Wenn ich so sensorisch überhaupt nicht motiviert groß werde. Wir brauchen alle sensorische Stimulation. Wir brauchen alle Ansprache und ein bisschen was fürs Köpfchen. Sonst verkümmern wir alle. Und das ist bei Hunden auch nicht anders. Und Hunde sind halt da wirklich in Anführungsstrichen ursprünglich. Die können nicht reden. Und deswegen, also ganz ehrlich, selbst die Kinder oder wir Menschen, also manchmal frage ich mich, wo die Schäufelchen geblieben sind. Bei vielen Erwachsenen frage ich mich hier, also ich glaube, das war auch dann ein Kind, das früher mit Schäufelchen am Kopf gehauen hat. Anders ist es bei Hunden auch nicht. Die können auch nicht mit Schäufelchen hauen und die können auch nicht diskutieren. Die können uns auch nicht mitteilen, was ihre Bedürfnisse sind. Wir sind ihre Bezugsperson und wir haben uns die ins Haus geholt. Das haben die sich nicht ausgesucht. Also müssen wir gucken, dass wir rausfinden, was ist das Bedürfnis dieses Hundes? Was ist die Ursache hinter diesem Verhalten? Und dem Hund einfach helfen. Und helfen heißt, natürlich ist die Grenze, du sollst bitte nicht pöbeln. Das ist die Regel. Aber wir müssen unseren Hunden ja beibringen, was kann ich stattdessen tun? Oder warum muss ich mich überhaupt aufregen? Ne? So. Und das sind so Sachen, die wir positivler halt total wichtig finden, bevor wir irgendwie einen Hund mal mit dem Knie kicken oder sonst irgendwas oder einschüchtern, blocken. Ne, auch für einen total sensiblen Hund kann körpersprachliches Blocken ein Trauma ergeben. Also ich kann nur von meinem Hund sprechen, der wirklich, 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 wirklich sensibel ist. Wenn ich den mal versehentlich, wirklich versehentlich körpersprachlich geblockt habe, weil ich habe mich umgeregt, so, und dann stand er auf einmal, das war für den in dem Moment so, der war total beeindruckt davon. Natürlich haben wir so viel Vertrauenspunkte auf dem Vertrauenskonto durch den Alltag, dass er in dem Moment geschockt ist. Und dann schüttelt er sich und denkt, okay, Mutti ist sonst nicht so. Aber wenn ich jetzt immer so zu dem wäre, würde denn das mega beeindrucken. Und das fände ich schade, weil das ihn einfach ja nur ja, niederdrückt. Und das ist dann, also wo dann immer gesagt wird, ja, der Hund darf nichts selbst entscheiden, damit ist der überfordert. Das beeinträchtigt das Vertrauen und die Bindung. Das ist so ein Bullshit. Ganz ehrlich. Also im Grunde ist alles sowas von selbsterklärend, wenn wir mal auf uns selber schauen. Bei wem wir uns wohlfühlen, bei wem wir uns verstanden fühlen, unterstützt fühlen. Doch nicht bei dem, der uns ständig durch die Gegend zieht und zerrt und schubst und keine Ahnung was und uns quasi mit hochgekrempelten Ärmeln auf uns zugeht, sondern die, die versuchen uns zu verstehen, an die Hand zu nehmen, Verständnis zu zeigen, uns zu unterstützen in allem, was wir tun. Da fühlen wir uns wohl und wir haben alle ein Säugetiergehirn. Emotionen, Reaktionen und so sind bei Hund und Mensch sehr, sehr ähnlich. Bis auf Kleinigkeiten, weil das Hirn ein bisschen anders aufgebaut ist. Wir können reden, die können es nicht und so weiter. Aber auch das positive Training arbeitet nicht nur mit positiver Verstärkung. Wir arbeiten von den 4 Lernquadranten mit 3 davon. Ne? Es gibt die positive Verstärkung, die negative Verstärkung und die negative Strafe. Und mit diesen 3 Quadranten arbeiten wir positivler. Und wir möchten so wenig wie möglich negative Strafe und negative Verstärkung haben. Das wird wirklich so wenig wie möglich. Also wir versuchen so wenig wie möglich, ja, Frust aufbauend und negativ auf den Hund einzuwirken. Aber da, wo es passt und sein muss, tun wir das. Aber ansonsten versuchen wir halt relativ schnell wieder in den Lernquadrant zu kommen, der mit positiver um Gottes Willen, mit positiver Verstärkung arbeitet. Genau, also wir kommen immer relativ schnell von diesen 2 Quadranten, mit denen wir noch arbeiten, wieder auf die positive Verstärkung zurück. Und die positive Strafe, also wirklich Strafen hinzufügen, was auch immer es ist, es kann auch ein Schimpfen sein. Es gibt auch Hunde, für die ist lautes Schimpfen von der Bezugsperson eine große Strafe. Das muss man sich immer vor Augen halten, dass der Hund ja entscheidet, was die Strafe ist. Und das können wir nicht vorhersagen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, womit ich auch dann abschließen möchte, dass im Alltag schon mal viel Scheiße passiert. Das heißt, wenn wir einen schlechten Tag haben, schimpfen wir schon mal rum. Passiert. Es ist aber nicht unsere Grundeinstellung zu unserem Hund, es ist auch nicht unsere Grundeinstellung zur Erziehung unseres Hundes. Es ist einfach passiert, weil wir auch Frust haben. Wir sind auch nur Menschen, wir sind Individuen. Und da sind wir ja wieder bei dem Punkt Ursachen. Ne? Habe ich einen scheiß Tag, es hat mich auf der Arbeit keiner verstanden, ich musste Überstunden machen, mein Bedürfnis war eigentlich früh Feierabend machen und so weiter. Dann kommt Frust, dann kommt Wut und dann schimpfen wir zu Hause vielleicht auch jeden zusammen. Da sieht man schon mal die Parallelen zu unseren Hunden einfach. Es gibt immer eine Ursache für ein Verhalten. So. Und eine Funktion. Luft muss raus. Ne? Ich muss meine Wut rauslassen. So. Das heißt aber ja, das ist in dem Moment natürlich vielleicht dein Hund, für deinen Hund strafend, weil er denkt so, oh, ich mag das nicht so gern, wenn mein Mensch so laut zu mir ist. Das finde ich beängstigend. Passiert, aber dadurch, dass du das ja nicht als Erziehungsgrundlage nutzt, bewusst, wie es ja viele in Anführungsstrichen Trainingsphilosophien, Methodiken machen, darauf zu setzen, zu schimpfen und so weiter. Weiß dein Hund, okay, es hat mich jetzt schockiert, aber Mutti und Fadi sind sonst eigentlich gar nicht so. Dann habt ihr genug Vertrauenspunkte auf dem Vertrauenskonto, dass das wieder abgegolten ist. Schwamm drüber, kennen wir. Aber wenn du das immer machst und das für dich eine Grundlage in der Erziehung ist, deinen Hund anzubrüllen, um ihn zu erziehen, dann wird es anders aussehen. Dann ist es eine positive Strafe, die von dir kommt, bewusst und extra gesetzt, um irgendwas zu erreichen. Deswegen, zum Abschluss plädiere ich einfach mal, überlege dir mal, wie möchtest du behandelt werden? In welcher Lernatmosphäre lernst du am besten? Was hast du für eine grundsätzliche Ansicht von deinem Hund? Bist du eher wohlwollend unterwegs und weißt, okay, der macht das nicht, weil er ein Arsch ist, sondern er hat eine Ursache und möchte die Ursache rausfinden und Oder gehörst du eher zu denen, die sagen, ne, also ein Hund ist ein Hund und der will sowieso eigentlich immer nur das tun, was er will, das geht aber nicht und deswegen muss ich ihn in den Schranken weisen. Kannst du ja in den Kommentaren bitte mal antworten, das würde mich total interessieren, wie du dazu stehst. Und ja, wenn man aber mal selber von sich auf den Hund schließt und das ist keine Vermenschlichung, sondern eigentlich eher das, was viele aus den anderen Lagern der Trainerinnen und Trainer machen. Das kommt eher, viel eher an Vermenschlichung, wenn dann kommt, ich habe mit meinem Hund das mal durchgesprochen, wir haben das ausdiskutiert. Also ich diskutiere mit meinem Hund nichts aus. Ich bringe ihm bei, was ich von ihm möchte, weil ich ihn aufgenommen habe, weil ich es fair finde, ihm meine Welt zu erklären, in der er leben muss. Die nicht menschlich, also die ist nicht hundekonform, ist einfach so. Hat er sich nicht ausgesucht. Es bin immer noch ich, die meinte, sonst müsste ein Hund einziehen. Und ich erkläre ihm die Welt. Ich zeige ihm, was ich von ihm möchte. Ich belohne das, wenn er das macht. Ich gucke, wie kann er das lernen, hundgerecht. Und ich diskutiere nichts mit ihm aus. Also es gibt ganz, ganz viele Formulierungen und Ansichten von Trainerinnen und Trainern, die halt nicht so wirklich bedürfnisorientiert unterwegs sind. Und dennoch müssen wir positiver uns immer anhören, wir würden die Hunde vermenschlichen. Nein, wir haben nur einfach den Anspruch, unseren Hunden das Leben in unserer menschlichen Gesellschaft so angenehm wie möglich zu machen, indem wir ihnen beibringen und zeigen, was wir brauchen. Und nicht voraussetzen, die wissen schon, was gemeint ist. Tun sie nicht. Sie sind Hunde in unserer Gesellschaft. Von unserer Gesellschaft haben die gar keine Ahnung. Die kommen nicht auf die Welt und haben direkt so ein Brockhaus mitbekommen von der Mutti bei der Geburt. So, Menschen möchten, dass du beim Rufen zurückkommst, dass du sitzt, dass du einen Po auf dem Boden machst, wenn du sitzt. Das müssen wir denen erst beibringen. Die kommen quasi auf die Welt, unbeschriebenes Blatt, und gehen dann zu uns in die Schule. Und wir sollten dann Pädagogen sein, die ihnen das nett beibringen. So, und jetzt möchte ich mal sagen, genug ausgegotzt hier. Ich hoffe, dass dir diese Folge ein bisschen geholfen hat, das alles für dich mal einzuordnen, dich selbst auch mal zu hinterfragen und einzuordnen, je nachdem. Und wie gesagt, schreib mal bitte in die Kommentare, in welchem Lager, in Anführungsstrichen, du dich befindest und was du von der Folge hältst, vom Inhalt, ne, ob dich das abgeholt hat. Gerne lass mir auch eine Bewertung da. 5 Sterne wäre natürlich super, damit mein Podcast ein bisschen bekannter wird, damit ich das positive Training ein bisschen weiter in die Welt tragen kann, ein bisschen mehr Hundemenschen erreichen kann, damit das auch am Umdenken langsam stattfinden kann und so die alten Zöpfchen ein bisschen abgeschnitten werden. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen und sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.